Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen. Heute sind wir bei Marie-Louise Kalmuth-Blank, die schon vor über 30 Jahren zu Swami kam. Ich lade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, uns zu dem Gespräch zu begleiten. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Marie-Louise, du bist eine der allerersten Sai-Devotees, die nach Indien gekommen sind. Damals war ja der Name Sai Baba in Deutschland noch nicht wirklich bekannt. Wie hast du denn damals von ihm erfahren?
Ich bin ja gar nicht wegen Sai Baba nach Indien gekommen. Also ich wusste nicht, dass es Sai Baba gibt, sondern ich stamme aus einer traditionellen Heilpraktikerfamilie. Und mein Vater hat mich in jungen Jahren schon immer mitgenommen zu Workshops, zu Vorträgen. Und da war in Köln ein Vortrag 1977 im Februar über Ayurveda. Und der Referent sagte, diese Ayurveda ist die älteste Medizin der Welt. Ayurveda ist die Medizin, die direkt von Gott kommt. Und das traf mich wie Blitz und Donner gleichzeitig. Und nach dem Vortrag habe ich zu meinem Vater gesagt, und jetzt muss ich nach Indien. War für mich ganz klar. Ich war zu der Zeit generell, wie soll ich sagen, auf der Suche nach mir selbst.
Wie alt warst du damals?
23, ja. Und dann bin ich im Mai auf Christi Himmelfahrt zum ersten Mal nach Indien geflogen mit einem Freund. Geplant war eine Reise durch Indien und ich wollte schauen, wo kann ich da Ayurveda studieren. So. Und ja, dann habe ich gedacht, Christi Himmelfahrt, wow, ich fliege in den Himmel, wie Christus auch, so ein Gefühl war das. Ich hatte ein besonders gutes Gefühl dabei, dass speziell dieser Tag war. Dann kamen wir nach Haridwar am Ganges, da gab es ein Ayurveda College. Und die nahmen mich mit offenen Armen auf, es hieß, hier kannst du studieren. Jetzt war die Sprache Hindi. Und ich sagte, naja, dann brauche ich eben ein bisschen länger als die anderen, kein Problem.
Also du hattest kein Problem, Hindi zu lernen?
Ich war bereit, Hindi zu lernen, es interessierte mich. Dann haben wir noch einige andere Ashrams und Gurus gesehen auf dieser Reise, aber von Sai Baba keine Spur. Nie hat jemand ihn erwähnt, keiner von uns wusste davon. Ja, und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland, habe alles klar gemacht und habe gesagt, jetzt gehe ich nach Haridwar studieren. Komme in Haridwar wieder an und die wollen mich nicht mehr, wegen Hindi. Plötzlich ging das nicht mehr. Und ich war fix und foxy und da war eine Europäerin und wir kamen ins Gespräch, wir erzählten hin und her und dann sagte sie, wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst, dann fährst du nach Whitefield zu Sai Baba. Ich habe mir auch die Adresse aufgeschrieben, habe aber gesagt, also ich habe ein paar Gurus jetzt erlebt, das ist nicht das, was ich gesucht habe oder was ich mir vorgestellt habe, aber sicherheitshalber schreibe ich mir das mal auf. Und dann sagte sie, weißt du, ich wollte damals 2 Tage bei ihm bleiben und ich bin 2 Jahre geblieben. Ups, habe ich gedacht, das ist schon was Besonderes. Bei den anderen, die ich erlebt hatte, bei der Reise zuvor, war ich immer froh, wenn ich nach 3, 4 Tagen wieder weg war. Und sie ist da 2 Jahre geblieben. Das war schon ungewöhnlich. Aber mir sagte mir das nicht. Dann bin ich zurück nach Delhi, da war ein Freund, der war Ayurveda-Arzt und der sagte, ach, ich kenne mich ein bisschen aus, ich werde für dich rumtelefonieren in Indien und werde schauen, wo du studieren kannst. Und nach ungefähr einer Woche war er total happy und sagte, jetzt kann ich dir sagen, du kannst nach Bangalore. Da ist ein English Medium, da kannst du auf Englisch studieren. So bin ich nach Bangalore geflogen. Ja, im Nachhinein kam ich mir vor, wie ein kleines Kätzchen, was von der Mutterkatze im Genick gepackt wird, die sagt, du gehörst jetzt nicht in Himalaya, was dein großer Traum war, sondern ich weiß besser als du. Du gehörst jetzt in den Süden. Ja, und zu der Zeit habe ich mich innerlich immer an Yogananda gewandt. Das war mein erstes spirituelles Buch, was ich gelesen hatte, Autobiografie eines Yogi, ist bekannt, ne? Und saß dann im Flugzeug, großer innerer Katzenjammer, oh Gott, ich fliege jetzt schon wieder in eine große, fremde, indische Stadt. Ich kenne niemanden, weiß nicht wohin. Yogananda, bitte hilf mir, wenn ich dich wenigstens sehen könnte, dass du da bist. Und dann öffnet meine Nachbarin im Flugzeug ihre Handtasche, holt einen Brief raus und auf dem Brief war eine Briefmarke mit einem Bild von Yogananda. Da war ich erstmal happy, fühlte mich ein bisschen behütet. Bin dann in Bangalore gelandet, also ja, eigentlich bin ich direkt in eine indische Familie geraten, die einfach immer für mich da waren. Die haben mir sogar Bratkartoffeln gekocht. Ja, ich komme rein, denke, was ist das für ein heimatlicher Duft? Ja, I heard you Germans, you eat fried potatoes. Okay. Ja,
ist ja köstlich. Ja,
ist eigentlich viel passiert da, was kann ich gar nicht all erzählen, das dauert zu lange.
Also bis dahin war Saibaba dir immer noch fremd?
Total fremd, total fremd. Im Herbst ging dann endlich das Studium los und da waren einige Kommilitoninnen, die kannten Saibaba. Aber ich sagte, mein Gott, ich habe genug gesehen von Gurus, die drängten mich aber. Und dann erinnerte ich mich, ja, ich bin nach Indien gekommen, um Gott zu finden und die Medizin, die direkt von Gott kommt. Und ja, die Gedanken ließen mich nicht los. Und dann war Karfreitag wieder ein christlicher Feiertag und wir hatten frei an der Uni. Und dann bin ich mit einer Freundin zusammen zum ersten Mal nach Whitefield gefahren.
Wie war's?
Ja, es war total heiß. Es gab kein Restaurant, keine Kantine.
Sag nochmal das Jahr.
Das war 1978. 77 bin ich nach Indien gegangen. 78 war das dann. Nee, doch. Und wir kamen an das schöne große Tor in Whitefield und kamen uns ein paar Leute entgegen. Und ich sagte, I want to speak to Sai Baba. Und die sagten, ja, der kommt nachher zum Darshan. Oh, Darshan, what is this? Habe ich nicht verstanden. Jedenfalls zu der Zeit gab es noch den schönen großen Baum mit dem runden Dach drumherum. Und da lagerten ein paar Leute, es war Mittagszeit, die ruhten sich da aus. Und dann kam jemand und sagte, wir sind zum Essen eingeladen. Und da gab es nebenan eine große Halle, da gab es wunderbares Essen. Wir saßen auf dem Boden, Bananenblätter als Teller und wir wurden versorgt mit dem Allerleckersten, was man sich da vorstellen kann. Ich fühlte mich sehr aufgehoben da. Wir hatten ja Baba noch nicht gesehen. Bis dahin nur gute Gefühle im Vergleich zu anderen Ashrams. Sehr positiv, sehr rein, sehr spirituell. Dann wollten wir irgendwie ein bisschen Geld geben für das Essen. Nein, ihr wird kein Geld genommen, ihr seid eingeladen. Und nach dem Essen, haben wir gesehen, wurden große Töpfe von der Nahrung, die übrig geblieben war, verteilt an arme Leute. Und das hat mich auch beeindruckt. Da habe ich gedacht, wow, hier wird gelebt, was gelehrt wird. Dann habe ich, weil es so heiß war, den oberen Teil vom Sari immer zusammengerollt. Und dann kam eine ältere Inderin, rollte das alles auseinander, zog mich sittlich schön an. Und er sagt, ach Oma, auf Deutsch, ne? Lass mich doch mal, mir ist zu heiß. Ich habe wieder ein Röllchen gemacht, dann ging das Spielchen 2, 3 Mal. Und dann habe ich eine Stimme in mir gehört. Was ist dir lieber, wenn Geld verlangt wird oder Streitigkeiten sind in einem Ashram? Oder wenn du dich einfach einigen Disziplinen anpassen musst. Och, denke ich, was war das? habe das Tuch auseinandergenommen und mich schön angezogen und habe verstanden, das ist wichtig und das ist gut so und besser so als woanders. Der Nachmittag schritt weiter fort. Die Freundin und ich, wir hatten ein bisschen sehr Respekt. Wer kommt denn jetzt da? Wie wird er sich verhalten uns gegenüber? Was wird er tun? Wird er was sagen?
Wart ihr die einzigen Europäer da?
Ja. Er kam, schaute mir tief in die Augen, strahlte, lachte, freute sich. Offensichtlich freute sich, dass ich da war. Ich freute mich auch. Und er ging und schritt die Wege ab und drehte sich immer wieder rum zu mir und strahlte. Und ich dachte, boah, der kennt mich. Der weiß, was war, der weiß, was los ist. Der weiß, was kommen wird. Hier bin ich gut aufgehoben. Das ist, als würde ich in den Arm genommen. Er ist wie mein Urvater. Ja, und mit warmem Herzen sind wir dann nach Haus gefahren. Und von da an bin ich immer öfter hingefahren. Der Ashram in Whitefield, Brindavan oder Brindavanam, war für mich jahrelang ein ganz besonders heiliger Platz, ein ehrfurchtgebietender Ort. Ich fühlte mich mehr noch nach Whitefield hingezogen als nach Puttaparthi. Vielleicht auch, weil ich Baba doch zum ersten Mal begegnen durfte. Es war ein Gefühl, wie in eine große Familie hineinzukommen, zu der man einfach dazugehört. Und dieser Pipal-Baum, dieser besondere Baum mit dem runden Dach drumherum und der runden Betonplatte dann darunter, wo man drauf lagern konnte, dieser Ort hatte eine ganz besonders heilige Energie, die einfach das Herz berührte. Man musste einfach nur dahin gehen und man konnte sich da hinsetzen, man konnte sich damals den ganzen Tag da aufhalten. Und das war einfach wunderschön, man konnte sogar sich hinlegen und schlafen. Man konnte meditieren, man konnte lesen, man konnte leise Gespräche führen, aber man wurde wirklich nicht gestört. Es waren wenige Menschen da und dann war auf einer kleinen Empore, die direkt um den Baum herum gebaut war, da befand sich eine Krishna-Statue. der Flöte spielende Krishna. Der wurde immer wunderschön dekoriert. Räucherstäbchen wurden angezündet. Und ja, man konnte da einfach glücklich sein. Es erinnerte mich im Nachhinein, als ich dann mehr über Krishna auch erfuhr, einfach an Krishnas Zeiten, an wirklich auch an Vrindavan, wo Krishna sich früher aufgehalten hat. Die Atmosphäre, wie sie da beschrieben wird, diese Bhakti-Atmosphäre, die hingebungsvolle Atmosphäre, die Verbindung zu Gott. Nur Gott ist wichtig, alles andere fällt einfach ab von einem. Das konnte man da wie von selbst erleben und spüren, ohne dass man es wusste, ohne dass man was dazu tun musste auch. Das war einfach meine ganz persönliche Erfahrung. Für mich kam noch der Punkt der Geschichten der Bäume als solche hinzu. Bekannt ist die Geschichte aus Krishnas Zeiten, der zwei Bäume entwurzelte, indem er einen riesengroßen Mörser zwischen diesen beiden Bäumen hindurchzog und in einem Mal zwei Bäume gleichzeitig entwurzelte. Daraus entschwebten dann Engel, das waren Jaya und Vijaya, frühere Himmelswächter, die irgendeine Verfehlung begangen hatten und drum wohl verflucht worden waren, als Bäume zu leben. Und Gott hatte ihnen versprochen, ich komme persönlich auf die Erde als Mensch und werde euch wieder befreien. Das ist die Geschichte aus Krishnas Zeiten. Und dieser Baum hier in Whitefield hatte offensichtlich auch ein besonderes Leben in sich, weil da so eine besondere Kraft war. Und es heißt auch, als er gefällt wurde, hätte er geblutet. Jedenfalls, ich habe auf Deutsch gesagt, Rotz und Wasser geheult, als der Baum nicht mehr da war. Der Baum, der fehlte einem regelrecht. Und diese Pipalfrüchtchen, die fielen wie Regen immer weiter auf das runde Dach. Fast immer, wenn ich drunter saß, die Früchte fielen. Ich war Wochen nicht da, ich saß unter dem Dach und wieder regnet es oder immer noch regnet es, diese kleinen Früchtchen. Ich sage, Baba, ist das denn endlos hier mit den Früchtchen so in mir? Und dann kam die Antwort, ja, so wie permanent diese Früchte runterfallen, so segne ich meine Gnade über dich aus. Ja, er hat überhaupt in all den Jahren relativ wenig mit mir gesprochen. Ich hatte insgesamt 4 Interviews. Aber er hat wenig gesprochen. Es ging mehr um die innere Ebene. Ich habe erst viel später verstanden, dass diese innere Stimme, die ich da wahrnahm, seine Stimme war, mich den Disziplinen da anzupassen. Es war neu für mich. Und er hat auch in meinem ersten Interview gesagt, I will talk with you. Und da habe ich gedacht, ach, der wird jetzt viel mit mir reden, ne? Nee, er hat die innere Stimme gemeint. Das ist einfach so. Ich habe dann deutschen Freunden, die zu der Zeit mit einer Gruppe von Adina Rees zu den Philippinen fuhren, zu philippinischen Heilern gesagt, also ihr müsst unbedingt hierher kommen. Ja, ist was ganz Besonderes. Sai Baba ist ein ganz besonderes Wesen. Und ab da kam dann immer mehr aus Deutschland. Wir hatten schöne Erfahrungen. Es hat aber einige Monate gedauert bei mir, bis ich anfing, richtig zu erkennen, dass er Gott auf Erden ist. Mir war damals nicht bewusst, dass das möglich ist. Ich war ein ganz normaler Katholik. Da heißt es, es gibt Jesus und alles andere darf man nicht. Aber ich war schon immer offen für alles andere. Das muss ich dazu sagen. Aber dass es das gibt, Gott auf Erden in menschlicher Gestalt, war mir nicht bewusst. Und das hat eine Weile gedauert. Das ging in Schritten, dass ich das immer mehr spürte, immer mehr seine Führung auch spürte, immer mehr die Energie spürte, immer mehr die Liebe spürte, immer deutlicher die Zeichen wahrnahm, die er einem schickte. Dann kamen Träume und ich erfuhr, ja, diese Träume sind realistisch. Er sagt dir was, er will dir damit helfen, er will dich segnen, er will dir Kraft geben.
Hast du irgendeinen bestimmten Traum noch, der dich damals berührt hat?
Mein erster Traum.
Erzähl.
Ja, also mein erster Baba-Traum, der fand statt, als ich meine erste Übernachtung in Whitefield hatte. Ich war damals schwanger mit meiner zweiten Tochter und war auch sehr erschöpft. Es gab damals hier noch kein Ashram-Gebäude in Whitefield, sondern man baute gerade ein Internat. Und diese Internatsräume, die wurden vorläufig freigegeben als Schlafräume. Und da war ich mit einer Gruppe von 12, 15 europäischen Frauen dann inzwischen. Oder auch Inderinnen, waren auch Inderinnen, Frauen aus Bhutan, ja genau. Und damals hieß es noch, manchmal kommen Baba auf die Zimmer, die Leute besuchen. Ui, Da rechnete ich mit. Barber wird kommen. Aber er kam so noch nicht während des Tages und ich schlief ein. Und gegen Morgen war dann ein Traum, der fand statt im Halbwach-, Halbtraumzustand. Die Tür öffnete sich. Ein ganz helles Licht bildete sich in der Tür, obwohl es draußen noch dunkel war. Und Barber kam rein. Und er sagte zu mir, du brauchst dir keine Sorgen, um das Baby zu machen. Alles ist in Ordnung, weil ich hatte mal Wehen gehabt. Und ich bin einige Wochen vorher mal, als ich diese Wehen hatte, nach Whitefield gefahren. Und dann kam er aus dem Tor, segnete mich und die Wehen hörten auf. Trotzdem machte ich mir Sorgen und machte mir Gedanken. Und er hat mir einfach die Angst genommen in diesem Traum. Er hat gesagt, brauchst dir keine Sorgen zu machen, alles in Ordnung. Und dann ging er weiter, sprach mit anderen. Ich wollte noch mehr wissen über mein Leben, meine Zukunft, nichts. Das ließ er auf sich beruhen und wandte sich anderen Leuten zu. Und das war mein erster Traum. Und zu der Zeit wusste ich noch nicht so, wie ist das mit den Träumen? Sind die wirklich echt? Dann habe ich innerlich gebeten, Baba, ich brauche hier sein Zeichen. Wenn der Traum echt ist, dann kommst du mir nachher beim Darshan lachend entgegen. Und dann fand der Darshan statt und Baba kam strahlend und lachend zu mir hin. Er sagte kein Wort, aber ich wusste, alles okay. Es war alles noch so unkompliziert und so direkt und wer wollte, durfte vorsingen. Ich habe dann auch da meine ersten Bhajans in Indien vorgesungen zu Hause, habe ich das später immer gemacht. Aber ja, manchmal denke ich heute auch, hatte ich da aber Mut. Sonntags waren dann, also innerhalb der nächsten Monate, nachdem ich Baba kennengelernt hatte, schon manchmal hunderte Leute. Das vergesse ich einfach nie, dieses Erlebnis. Das vergesse ich nie. Und immer wenn ich diesen Bhajan singe, das Parakaro Uttarakaro, dann ja, sehe ich mich da unter dem Baum sitzen.
Ich sehe da eine Gitarre liegen. Ist es möglich, dass du den Bhajan einmal für uns singen magst?
Weiß nicht. Könnte ich mal probieren.
Dann gehen wir mal darüber zur Gitarre.
Geschenk. Und nach wie vor arbeitete das Thema in mir Avatar, was ist das? Ist es das wirklich, Gott auf Erden? Nicht, dass ich Zweifel direkt gehabt hätte, aber ich konnte es noch nicht ganz fassen. Wer kann das überhaupt fassen? Das ist ein lebenslanger Prozess und mit dem Kopf verstehen wir sowieso nicht. Dann war meine zweite Tochter schon geboren, jedenfalls einige Monate später, ja. Da begann ich zu überlegen, breche ich das Studium ab und gehe wieder nach Deutschland oder bleibe ich hier? Und es war sehr schwer für mich, diese Entscheidung zu treffen, weil ich mich in Barbas Gegenwart zunehmend wohler fühlte und ich war eigentlich recht verzweifelt. Und dann war ich wieder mal in Whitefield, dann schaute ich mir den Tagesspruch an und der hieß, leg einfach deine Probleme mir zu Füßen and be happy, sei einfach glücklich. Und dann kam aus mir innerlich raus wie so eine Riesenlast. Die habe ihm richtig vor die Füße geknallt und habe gesagt, da hast du den ganzen Mist, den ganzen Kram, die ganze Belastung. Und gleichzeitig war in mir etwas wie eine spirituelle Explosion. Mir fehlen die Worte. Ich war total von Glückseligkeit erfüllt. Ganz, ganz stark. Sah, spürte, hörte, wer Baba war, dass er Gott auf Erden ist. Sah, spürte, hörte, dass alles eins ist, alles in Licht ist, alles Licht ist. Alle Wesen, wir alle waren mit Licht untereinander verbunden. Es war eine unbeschreibliche Glückseligkeit. Ich habe mich selbst, mein inneres Selbst, meine innere Göttlichkeit erfahren dürfen, spüren dürfen, genießen dürfen. Und dieses Erlebnis hielt mehrere Tage lang an und wurde noch stärker.
Also es war auch eine Vision, weil du gesagt hast, ich konnte es sehen.
Ja, ich sah einfach ganz viel Licht, Farben, himmlische Klänge konnte ich hören. Ich kann die gar nicht beschreiben in Worten. Wie Spielarten von Om und Engelchor, solche Sachen. Ich wusste, das ist echt. Ich nehme etwas wahr, was auf der feinen spirituellen Ebene Realität ist und ich nehme mein allerinnerstes Selbst wahr. Das war vollkommen klar für mich und dieses Gefühl wurde innerhalb dieser 3-4 Tage noch intensiver. Ich habe kaum gegessen, kaum geschlafen. Dieser Blisszustand nahm immer mehr zu und irgendwann habe ich gedacht, boah, ich platze. Dann habe ich Baba um Hilfe gebeten. Dann habe ich gesagt, bitte jetzt hör auf, das ist genug, ich weiß Bescheid, aber ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Noch mehr, dann sterbe ich. Und dann ließ das langsam wieder nach, ebbte das ab. Ja, wie nur eine Wasserflut, die zurückgeht. Aber dieses Wissen blieb. Dieses Wissen, wir sind alle eins. Wir sind alle Licht. Wir sind alle Liebe. Wir sind immer, immer glückselig. Und Baba ist Gott auf Erden. Ja, es gibt es wirklich. Und ab da habe ich angefangen, das auch so zu benennen. Und mein Weg wurde leichter.
You are in everyone. You are the
Du sagtest eben vor der Musik, es wurde alles leicht. Was bedeutet das?
Das heißt, die innere Führung wurde deutlicher. So muss ich es sagen. So muss ich es sagen. Es regelte sich manches. Bin dann also wirklich nach Deutschland zurückgegangen, im folgenden Jahr, ein halbes Jahr später etwa.
Du hattest das Studium dann abgeschlossen?
Nein, ich hatte es unterbrochen oder abgebrochen. Ja, in mir und durch viele Dinge habe ich weitergelernt und so viele Kontakte auch hier, wo ich weiterlerne, immer noch bis heute zu. Ja, aber für mich war die wichtigste Erfahrung, Sai Baba hier zu finden. Ayurveda war der äußere Anlass. Und dann bin ich gekommen, um Gott zu finden und die Medizin, die direkt von Gott kommt, und finde Baba und Vibhuti. Direkter geht es gar nicht mehr. Da hätte ich früher nie mit gerechnet gehabt. Es war wunderschön. Ein Segen für mein ganzes Leben, ein Segen für meine ganze Familie und auch ein sehr großer Segen und eine Kraftquelle für alles, was später in meinem Leben noch zu erleben war. Da kam noch jede Menge. Ohne Baba hätte ich das nie geschafft. Man hat mich immer gefragt, wie schaffst du das? Ich sage, ja, ich habe eine Kraftquelle, die ist in mir und ich tanke auch an Ort und Stelle auf, jedes Jahr ein-, zweimal. Die jüngste Tochter Angelina wurde dann ja schwerst behindert, mit 5 Jahren, konnte nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen, musste gefüttert werden. In dem ersten Jahr, wo sie krank wurde, sind wir dann länger hier gewesen und hatten ein gemeinsames Interview. Und Baba hat dann ihre Symptomatik beschrieben, hat uns Mut gemacht, hat gesagt, I will give special Prasadam für her, also ich werde spezielles Prasadam geben für sie. I will give Mala für her, ich werde eine spezielle Kette geben für sie. Don't worry, she will be all right, mach dir keine Sorgen, sie wird in Ordnung kommen. Und ich habe das damals auch wörtlich genommen, bekam auch viele Zeichen, dass er das wörtlich meint, aber hinterher irgendwann haben wir dann gemerkt, eigentlich erst nach 20 Jahren letztendlich, als sie gegangen ist, dass er die innere Heilung meinte, die zu vollziehen war. Und in der Anfangszeit war das sehr, sehr schwer von uns, eine Riesenumstellung. Und die ersten 2 Jahre, wo sie krank war, waren so schwer, dass ich sie nur im Liegen füttern konnte. Also sie lag auf dem Boden, weinte und schrie und in der Zeit musste ich die füttern. Ich konnte immer nur Baba um Hilfe bitten für jeden Löffel und jeden Schluck. Und wenn nichts mehr ging, mache ich eine kleine Lesepause. Und dann irgendwann war ich so fix und fertig, habe ich richtig Baba angeschrien. Ich sage, boah, wenn du das einmal machen müsstest, auf dem Boden sitzend, Löffelchen für Löffelchen einzuflößen, dann wüsstest du, was ich hier durchmache, dann würdest du die Situation erleichtern. Und ich schlag das Buch auf, was ich gerade am Lesen bin, das war auf Englisch, und da stand der Satz, Your Baba is feeding you. Huch, denke ich, was denn das? Dein Baba füttert dich. Denke ich, was heißt das denn jetzt? Und dann war das die Geschichte von einem Inder, der hier im Ashram lange gelebt und im Tempel geholfen hatte, ich weiß den Namen jetzt nicht mal, der da im Sterben lag. Das hat noch eine kleine Vorgeschichte. Dieser Mann lag mehrmals im Ashram im Sterben. Beim ersten Mal, alle sitzen drumherum und beten, Baba kommt rein und sagt, was ist denn hier los? Hier wird nicht gestorben, steh auf und tu deine Arbeit. Ist der Mann wieder aufgestanden, hat im Tempel weitergearbeitet. Nach einigen Monaten das Gleiche wieder. Und beim dritten Mal hat Baba gesagt, bitte bringt mir eine Tasse Milch. Und dann hat Baba diesen sterbenden Menschen gefüttert mit dieser Milch, Löffelchen für Löffelchen, und hat dabei gesagt, dein Baba füttert dich. Baba hat, wie ich bei Angelina, auf dem Boden gehockt und hat diesen Inder Löffelchen für Löffelchen gefüttert. Das hat mich dann sehr tief berührt. He is a doer. Er ist derjenige, der tut, der handelt. Und er macht auch das durch mich und macht das Gleiche wie wir als Mensch. Er nimmt auch die gleichen Strapazen auf sich. Aber er hat uns in all den Phasen immer wieder so intensiv geholfen. Und mir ist klar geworden, sie hatte eben eine spirituelle Aufgabe, dieses Kind. Sie hat dann mal geäußert, ich bin gekommen, die bedingungslose Liebe zu lehren. weil das konnte man immer wieder spüren. Sie hat einfach immer nur gestrahlt und gelacht und geliebt, so war das. Und sie wollte immer wieder hierher, ohne Worte haben wir das wahrgenommen. Und vor 4 Jahren waren wir auch hier, war sie sehr schwer krank in Deutschland. Ich habe aber gespürt, sie möchte zu Swami und es ginge hier besser als zu Hause. Dann haben wir unseren Aufenthalt verlängert. Wir waren absolut glückselig hier. Es war die schönste Zeit unseres Lebens. Wir sind hier nur innerlich geschwebt. Wir haben so viel Zuwendung bekommen, so viel Liebe von Baba, so viel Kraft, so viel Glückseligkeit, so viel Einheit, so viel Himmlisches einfach. Wir waren wie im Himmel. Ich habe immer gesagt, ich hätte hier so 1000 Jahre weiterleben können. Und dann ein paar Tage vor Shankranti, während des Sportfestivals, ist er im Auto an uns vorbeigefahren und hat sie gesegnet. Er sah im Auto nicht aus wie ein alter Baba, sondern wie ein junger Gott im wahrsten Sinn des Wortes und segnete sie. Das war wunderschön. Und da war noch ein Ausdruck in seinen Augen, den ich nicht sofort interpretieren konnte, deuten konnte. Und ab da waren kleine Veränderungen, gewisse Schwächen zu erkennen. Wir waren auch im Krankenhaus, nö, das ist normal, hieß es. Und ich habe sie hier jeden Morgen mit Vibhuti-Wasser abgewaschen und dabei ist Gayatri-Mantra gebetet. Und ja, an dem 16. Januar, einen Tag nach Shankranti, habe ich auch Gesicht abgewaschen mit Vibhuti-Wasser und sie drehte den Kopf zur Seite und flog in Babas Arme. Ja, und ihre Kette, die sie von Baba bekommen hatte, zerriss. Und Inder sagen, Chain is gone, Karma is gone. Also Kette kaputt, Karma vorbei. Und dann hatten wir hier eine Cremation, Verbrennungszeremonie am Chitravati und durften auch die Asche später in den Chitravati geben. Und einen kleinen Teil konnte ich mir nach Deutschland nehmen. Wir haben dann da nochmal ein großes Fest für sie gefeiert. Mit hunderten Leuten und Bhajan singen, es war wunderschön. Es war sehr intensiv, sehr intensiv, sehr intensiv. Sehr, sehr intensiv.
अम्बत्वा मनुसंदधा Bhagavad-gīte bhavad-dveshini.
Wenn ich noch eine Geschichte zu meiner behinderten Tochter sagen sollte. Er hat ja in diesem Interview gesagt, ich werde ein spezielles Prasadam geben und eine Kette. Und ich habe natürlich gedacht, er wird was materialisieren, kam aber nicht. Aber ab da, bei jedem Indienaufenthalt, bildete sich Vibhuti auf einem Bild von ihm im Tagebuch. Und das war das Prasadam. Das war Medizin für meine Tochter. Wenn es ihr nicht gut ging, habe ich ihr dieses Vibhuti gegeben. Und es ginge sofort sichtbar besser. Er hat ihr immer wieder geholfen. Und er hält Wort, jedes Wort, was er sagt. Er hilft immer. Er ist immer ganz nah bei uns, in uns, um uns rum, unter uns, über uns, rechts und links. Überall, immer, immer. Und die Mala, die Kette, die er versprochen hat, die hat sie erst bekommen bei ihrem letzten Aufenthalt hier. Ich hatte eigentlich das ganz vergessen. Dann sprach mich in der Samadhi Road eine Inderin an und sagte, du hast ja gestern bei Baba einen Vortrag gehalten und hast eine Kette materialisiert bekommen. Sag ich, nee, das war ich nicht. Aber sie beharrte da drauf. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, wenn sie meint. Und am nächsten Tag komme ich an diese Ecke und sehe von da aus links auf einer Stufe eine funkelnagelneue goldene Kette liegen. Und ich wusste, diese Kette ist für Angelina. Sie hatte Jahre zuvor ein kleines goldenes Ohm geschenkt bekommen. Und er hatte mir im Herzen vor dieser Reise gesagt, denk an das Ohm, nimm das Ohm mit. Und ich sagte jeden Tag zu Angelina, wir müssen aber noch die Kette dazu kaufen. Wir haben keine Kette. Ich machte die immer mit einer Sicherheitsnadel am T-Shirt fest. Ne? Wir hatten keine Kette, wir hatten überhaupt keine Zeit. Und dann hat er uns diese Kette geschenkt. Es war ganz klar, das war Angelinas Kette. Kein Inder drumherum, der sich darauf stürzte. Und dann schaute ich hoch an dem Haus, wo die Kette lag. Und dieses Haus hat den Namen Saima. Und das war für diese ganz besondere Reise unser Reisemotto. Wir hatten zu Hause gesagt, wir brauchen jetzt Mutter Sai. Baba als unsere Mutter, die bei uns ist und uns hilft und uns führt in dieser Zeit. Das ist eine ganz besondere Reise. Saima. Und Saima hat uns diese Kette gegeben. Und diese Kette riss dann, als sie den Körper verließ. Und im Zusammenhang mit ihrem Verlassen des Körpers sind noch 4 weitere Ketten gerissen. Also ganz viel Karma hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Da bin ich so dankbar für. So dankbar für. Also ich habe noch einen zweiten Lieblingsbhajan. Das ist Prema Ishvarahe. Die Liebe ist Gott. Und Gott ist die Liebe.
Prema Ishvara He, Ishvara Prema He, Harara Rakhana Me Sai Samahe, Ishvara Prema He, Prema Ishvara He, Ishvara Prema He, Rama Rahi
Ja, lass uns doch nochmal jetzt zurückgehen. Du hattest ja 4 Interviews. Kannst du davon noch irgendwas erzählen?
Ja. Bei dem 2. Interview, da hatte ich eine Phase, wo ich ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich nicht zum Meditieren kam. Und dann sprach er mich an und gleichzeitig aber auch mehrere Leute. Was nutzt es euch, wenn ihr da sitzt und eure Gedanken wandern woanders hin? Tut eure Pflicht. Die Pflicht zu tun ist Gott oder göttlich. Und göttlich ist es, die Pflicht zu tun. Do your duty. Duty is God and God is duty. Und ab da war ich total beruhigt. Ich habe einfach immer viel gesungen. Ich habe viel gesungen, ich habe viel gelesen, ich habe auch viel vorgelesen. Und das hat mir immer viel Kraft gegeben. Aber dieses stille Sitzen über lange Zeit war nicht dran zu der Zeit für mich. Ja, und da hat er mir sehr geholfen. Und ich denke so, wenn ich meinen Lebenslauf anschaue, bisher war mir Karma-Yoga dran, also etwas zu tun, und zwar eben für den anderen.
Welches ist denn für dich die wichtigste Botschaft von Swami?
Dass er Liebe ist und Gott die Liebe ist. Und wir auch alle die Liebe sind und dass wir alle Gott sind. Ja, wirklich, mit allem.
Das macht man ja im Westen den Leuten nicht so leicht klar. Welche der menschlichen Werte sollten wir denn vielleicht im Westen noch mehr berücksichtigen?
Ja, mehr füreinander da sein. Den Wert in dem anderen sehen, das Göttliche in dem anderen wirklich wahrnehmen, auch wenn es Unannehmlichkeiten oder wenn es Stress gibt, sich vor Augen zu halten. Der andere ist auch dann Gott, wenn er mir ein Problem macht, zum Beispiel. Ja, dass man ihnen sagen kann, du hast all das Göttliche in dir im Vergleich zu früher. Wir sind alle auf einer großen Pilgerreise von Gott zurück, über viele Inkarnationen, über viele Geschehen und viele Lernprozesse. Wir sind alle in einer riesengroßen Weltenschule. Baba hat mich mal fürchterlich ausgeschimpft. Und zwar geschah das in einer Phase, als ich Angst vor der letztendlichen Hingabe an Gott hatte. Ich wollte irgendwie selber Kontrolle behalten. Und an dem Abend, bevor ich ausgeschimpft wurde, lag ich hier in Puttaparthi im Bett. Und da war ein ähnliches Geschehen wie während meines ersten Baba-Traums. Licht erschien in der Tür und Baba kam. Und ich habe ihn weggeschickt, weil ich Angst hatte. Mehrmals. Ich hatte total Angst. Das geschah bei mir unbewusst. Nicht, dass ich gesagt habe, geh weg, aber es war eine Ablehnung einfach da. Und am nächsten Tag wollte ich meinen Sohn Christopher segnen lassen. Es war sehr heiß und man sollte mit den Kindern nicht in der heißen Sonne sitzen. Darum habe ich mit einer Bekannten vereinbart, ich setze mich nach hinten in den Schatten, die setze ich vorne in die erste Reihe, in die Sonne. Und wenn Baba dann rauskommt, dann tauschen wir ganz schnell die Plätze. Wir tricksen. So. Baba kam raus, wir tauschen blitzschnell, ich sitze vorne mit dem Christopher und so richtig, wow, das habe ich geschafft, hier sitze ich vorne, wir haben nicht lange in der Sonne gesessen, alles okay. Baba kommt, guckt mich an mit feurigen Augen, go back to the shade, geh zurück in den Schatten. Boah, ich war so schockiert und so entsetzt und auch so trotzig, ich bin sitzen geblieben. Er ging einen Schritt weiter, dreht sich zurück und das Gleiche nochmal, go back to the shade, geh zurück in den Schatten. Und dann bin ich zurück in den Schatten und habe geweint und geweint und geweint und geweint und dachte, eigentlich wollte ich doch nur den Jungen segnen lassen. Warum schickt er mich in den Schatten? Und habe erst sehr viel später begriffen, dass es zum Teil wohl eine Resonanz war auf das Erlebnis am Abend vorher, wo ich Baba weggeschickt habe. Zum Zweiten, go back to the shade, heißt auch, geh zurück in das Dunkle. Also ab da gab es viele Probleme in meinem Leben. Sehr viele, sehr, sehr viele. Jedenfalls, ich hatte dann echt Angst bekommen, vorne zu sitzen, vor allem in der Sonne mit dem Baby. Wie soll ich es anfangen, ihn segnen zu lassen? Und ein paar Tage später ergab es sich beim Nachmittagsdarshan, ich saß vorne und da war Schatten. Und Baba kam. Und ich sagte, please, bless the baby. Und habe ihn so gesagt, yes, sagt er und hält die Hand auf seinen Kopf. Als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Als sollte er sagen, ist doch alles gut, ist doch alles gut. Und klar segne ich den. Bei dem gleichen Aufenthalt habe ich noch eine Sache erlebt mit Christopher als Baby. Er hatte einige Tage, wo er sehr schrie während des Dachscheins und ich musste raus. Und ich wollte doch auch mal einen richtig schönen Dachschein erleben, nicht immer nur wegen einem schreienden Baby rausrennen müssen. So. Dann hatte ich eine Bekannte, eine junge Inderin und bat sie, beim nächsten Dachschein den Kleinen auf den Arm zu halten, mit dem draußen zu bleiben, damit ich endlich mal einen richtigen Dachschein haben würde. Ja, alles okay, ich sitze da, erste Reihe, das war ja da noch ziemlich üblich, mach einen auf heilig, ne? Augen zu, tief in der Versenkung. Baba geht vorbei, ich kriege überhaupt nichts mit. Und nach dem Dachschein ein riesen Menschenauflauf. Alle kommen, hast du das gesehen? Was war das toll? Was hat er mit deinem Sohn? Ich sage, wie, was hat er denn mit meinem Sohn? Ja, hast du das denn nicht mitbekommen? Ich sage, ja, was denn? Ja, die Inderin stand mit deinem Baby am Tor. Und Baba ist zum Tor hingegangen, hat ihm Vibhuti materialisiert und auf die Stirn getan und in den Mund gegeben und ist dann gegangen. Boah, wie habe ich mich gefühlt? Oh, das war die größte Strafe nach dem Ausschimpfen. Ja, und ich bin auch sicher, dass dieser Segen bis heute wirkt. Er hat alle meine 4 Kinder gesegnet.
Jetzt hast du ja gerade erzählt, ihr habt da in der Sonne gesessen, so, also die Menschen, die nach 1995, glaube ich, gekommen sind, die haben das gar nicht mehr miterlebt. Da fing es ja an, dann die Halle zu bauen, damit man eben nicht so im Sonne und Regen sitzt. Kannst du noch ein bisschen von damals erzählen?
Ja, um den Tempel rum war einfach nur Sand und in einiger Entfernung nachher ein paar Palmen und eine Mauer mit 2 Eingängen. Und wir saßen halt im Sand. Der war entweder sehr heiß oder auch oft sehr nass. Und wir packten dann unsere Kissen in Plastiktüten, wenn es dann regnete, oder ja, hielten die Kissen über unseren Kopf wegen der Sonne. Aber die Kinder konnten während des Dascheins oder während der Wartezeit im Sand ein bisschen spielen. Sie durften noch Malsachen mitnehmen. Für die Kinder fand ich was leichter. Ja, sie haben auch alle von Baba ein Om auf die Tafel geschrieben bekommen, die Einführung in die Schule, sag ich mal.
Das sieht man ja auf den alten Filmen oder auf den alten Fotos.
Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Wir waren uns damals gar nicht bewusst, welche Schätze wir alles bekamen. Diese Nähe, dieses Schreiben auf die Tafel, Bild unterzeichnen, with love, Baba. Gegenstände, die wir gekauft hatten, Rosenkränze, Anhänger, die hat er dann gesegnet. Fast alle Briefe genommen. Man konnte ihn auch während des Darschans schon mal was fragen. Einfach so. Und er hat geantwortet. Das ging auch. Und Baba lief damals im Sand, hob manchmal vor eine Falte des Gewandes hoch. Er lief sehr elegant und haben dann manchmal den Sand von diesen Fußspuren gesammelt und verwahrt. Ich müsste eigentlich zu Hause noch ein kleines Tütchen mit diesem Sand haben. Ja, und wir fanden diese Fußabdrücke immer besonders schön. Manchmal haben wir kleine Blüten da reingelegt auch. Sie waren wunderschön. Und wir waren schon richtig traurig, als dann plötzlich der Sandplatz nicht mehr da war, sondern da war erst eine Betonschicht. Da war noch keine Halle. Da haben gesagt, ach, hier sitzen wir gar nicht so schön und für die Kinder kein Sand zum Spielen. Und wir sehen Babas Fußabdrücke nicht mehr direkt. Und ja, man merkt, es kommt eine andere Zeit. Es wurden mehr Leute. Ich liebe es heute, Filme zu sehen, wo eben noch der Sand ist oder Bücher zu lesen aus dieser ganz alten Zeit von Leuten, die diese Zeit noch vor mir erlebt haben. Kasturi und Hislop und Murfett und Sandwise. Und ja, dann komme ich automatisch innerlich in diese alte Zeit. Die Atmosphäre war noch anders. Man konnte noch Blumen mitnehmen.
Das kann man jetzt ja leider auch. Wie ist es jetzt für dich ohne Baba?
Manchmal schaue ich noch auf das Tor und denke, jetzt kommt er gleich. Und ach nee, geht nicht mehr. Oder schaue auf den Sessel. Ja, er hat uns, ich hoffe mal, jetzt als mündige Devotees zurückgelassen. Nicht nur als Weisen, sondern auch als mündige Devotees, dass wir jetzt in der Lage sind, ohne dieses Instrument Körper zurechtzukommen. Und dann ist mir bewusst geworden, wir leben ja schon wieder in einer Adventzeit. Wir warten auf seine neue Ankunft. Das wird sicher nicht mehr lange dauern. Und da freue ich mich richtig drauf. Und ansonsten, die heilige Energie hier in Puttaparthi ist genauso heilig wie immer. Und ist nach wie vor ein großer, großer Segen, kommen zu dürfen. Es war so schön, auch letzten Sommer mit den Enkelkindern, vor allem mit den Kleineren. Die nehmen so viel wahr und sind so dankbar für den Segen. Und der Jüngste, der war 4 voriges Jahr, der Elias, sagte dann am letzten Tag: Ach, Malise, Oma, hier möchte ich bleiben, hier möchte ich leben. Ja, die Kinder spüren einfach, war was Liebe.
Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast.
Ich danke dir, Evelyn. War sehr schön. Sei Ram.
Sei Ram. Damit geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Wir waren zu Gast bei Marie-Louise Kalmuth-Blank. Und wieder war dieses Gespräch mit Marie-Louise ein Geschenk von Swami, das er auch mir gemacht hat. Damit verabschiedet sich das Radioteam für heute von Ihnen. Am Mikrofon begleitete Sie heute Evelyn Seliger.